Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Jörg Segnitz ist gerade in seinen wohlverdienten Ferien. Das wird er in den USA absolvieren. Dort ist sein Bruder mit Familie und die Eltern haben sie eingeladen, um miteinander 2 Wochen in den USA zu verbringen. Das hat er dann sehr wahrscheinlich dankend angenommen. Und genießen das jetzt miteinander mit den Eltern. Die sind auch schon älter geworden. Die Mama von ihm ist so fast halb blind. Und von daher ist das jetzt ein schöner Moment, wo sie als Familie miteinander zusammen sind für 2 Wochen. Ja, das mit dem Gemüse, Kurt, ist wirklich so, dass das absolut Bio-Gemüse ist. Aber es geht uns in Walzenhausen wirklich nicht um das Gemüse. Das stimmt auch. Das ist einfach nur ein Werkzeug, das für uns logisch war. Wenn man so viel Land geschenkt bekommt und so viele junge Leute da sind, dann haben wir gesagt, das ist das Mittel, das Gott gebrauchen möchte, vielleicht um diesen Menschen zu helfen, dass sie in diese Kultur hineinkommen. Und jetzt ist das wirklich so, dass wir am Samstagmorgen um 6 Uhr, das ist schon Grund genug für einen Südamerikaner, einen Kulturschock zu haben, 6 Uhr morgens sind wir auf dem Bauernmarkt in Heiden. Jeden Samstag. Ja. Also von April oder wann bis tief in den November rein. Ja. 6 Uhr morgens und dann kommen natürlich dort Menschen, die absolut kein Spanisch sprechen. Und wir schicken Leute dorthin, die absolut kein Schweizerdeutsch und noch weniger Appenzeller Dialekt sprechen. Und das ist genau das, worum es uns geht. Ja? Das machen wir eben mit Fenchel, mit rote Beete, mit Salat, mit Gurken. Aber das Tieferliegende ist, dass sie lernen, in diese Kultur hineinzukommen. Die Bräuche, die Gewohnheiten, die Sprache, das Essen. Wie mache ich das hier? Und dass man dann davon Prinzipien nimmt und sie anderswo anwenden kann. In Mauritanien. In Marokko. Jetzt stellt euch das mal vor. Es war jetzt eigentlich nicht geplant, aber ich sage es trotzdem. Da kommt ein Ehepaar. Gut aufpassen. Da kommt ein Ehepaar aus Costa Rica. Die haben von Gott gespürt, sie sollten auf diese Prisma-Schule kommen. Sind 3 Monate da gewesen, die waren übrigens an der Konferenz mit dabei im Mai und sind in der Vorbereitung jetzt für Mauritanien. Das ist ein absolut strenges muslimisches Land. Also da kannst du nicht auf den Dorfplatz gehen und von Jesus singen. Das geht nicht. Okay? Und die haben einen Kontakt gehabt von einer jungen Frau aus Costa Rica, die Folgendes erlebt hat. Also, dass wir uns theologisch verstehen, ich bin sehr zentral gelegen. Ich bin nicht links und ich bin auch nicht ganz rechts. Okay? Wenn man das versteht. Aber diese Frau aus Costa Rica hat einen Traum gehabt in der Nacht. Und zwar hat sie eine Moringa-Plantage gesehen. Kennt ihr diese Frucht, diesen Baum Moringa? Okay, geht mal googeln heute Nachmittag. Das ist der vitaminreichste Baum auf der ganzen Welt. In Nepal nennt man diesen Baum Baum des Lebens. Moringa. Gehen Sie mal in eine, oder geht mal in eine Apotheke und verlangt dort ein Produkt in Staub oder in Tablettenform oder sonst wie Moringa. Das hat sie noch nie gehört, diese Frau. Und bekommt einen Traum von Gott geschenkt, geh nach Mauritanien. Entschuldigung, wo liegt das? Habe ich noch nie gehört. Costa Rica. Armes Land. Geh nach Mauritanien und zieh eine Moringa-Plantage auf. Okay. Geld gesammelt und ist nach Mauritanien gegangen. Mit dem Flugzeug. Kommt in Mauritanien an, nach ein paar Wochen, Monaten, lernt sie einen Geschäftsmann kennen, Moslem. Im Gespräch stellt sich fest, dass dieser Mann Interesse hat, schon lange Jahre an einer Moringa-Plantage. Der sagt ihr, gute Frau, ich offeriere dir das Geld, was du brauchst, damit du eine Moringa-Plantage aufbauen kannst. In Mauritanien. Und jetzt ist sie dabei, schon einige Jahre das zu tun. Ihr eigentliches Anliegen ist, Licht und Salz zu sein in Mauritanien. Gott hat schon ganz verrückte Wege. Und jetzt sagt diese Frau zu diesem Ehepaar, bitte kommt als Volontärs, ich habe so viel Arbeit. Jetzt haben die 3 Monate gelernt, wie man in der Landwirtschaft sich bewegt. Gehen für 3 Monate nach Mauritanien und am letzten Tag, bevor sie weggeflogen sind, haben wir einen Heutag gehabt. Heuen in der Schweiz kennt man doch, oder? Jetzt steht diese Frau mit einer Heugabel, Sonnenhut, mitten auf unserem Feld und ich gehe abends um 5 Uhr zu ihr und sag, wie war jetzt dieser Tag für dich hier beim Heuen? Der normale Mensch sieht nur das Heuen. Ja? Ach, Hitze. Für was denn überhaupt? Und dann sagt diese Frau zu mir, weißt du, die Absicht Gottes für mich war heute an diesem Heutag alleine mit Gott zu sein. Das ist auch nicht so üblich, von einem Schweizer Bauer das zu hören. Jetzt betet die den ganzen Tag, weil ihr noch $500 gefehlt haben, um am nächsten Tag ins Flugzeug steigen zu können nach Mauritanien. Das hat sie mir dann alles erzählt. Der Tag ist zu Ende gegangen und Dienstagmorgen, bevor sie weggegangen sind, zeigt sie mir ihr Handy mit einer Überweisung von Costa Rica, Scotia Bank, $500. Jetzt weißt du, Thomas, warum ich gestern allein sein musste mit Gott an unserem Heutag. Dann ist sie ins Flugzeug gestiegen mit ihrem Mann zusammen und sind nach Mauritanien geflogen. Und dort sind sie 3 Monate und helfen dieser Frau, dieser Missionarin, versteckten Missionarin, Licht und Salz zu sein in Mauritanien. Um das geht es uns in Walzenhausen. Das ist nur Nebengeschäft hier, damit wir eure Seele ein bisschen beglücken können heute Morgen. Das ist der Raison, der Grund, weshalb wir Walzenhausen am Aufbauen sind. Und das erleben wir immer wieder. Ich war jetzt kürzlich in Spanien, das waren keine Ferien, ich ging in den Norden von Spanien. Da sind eigentlich keine Schweizer oder ganz wenige Deutsche unterwegs. Die meisten gehen in den Süden, oder? Das ist Ferienland. Valencia, Barcelona, Malaga. Aber ich bin in den Norden gegangen, dort wo der Jakobsweg. Man kann das fast nicht glauben. Im 21. Jahrhundert gibt es Menschen in Spanien, die ein bisschen mehr Geld haben, die anderen Geld geben, damit sie für sie auf den Jakobsweg gehen, um einen besseren Platz im Himmel zu bekommen. Sie lachen. Ich habe auch gelacht. Aber ich habe auch gedacht, in was für einer erbärmlichen Situation stecken wir in Europa? Das ist Mittelalter. Das ist etwas, wo ich gar nicht verstehen kann, dass Menschen glauben, dass sie mit 2.000, 3.000 Euro die Tage im Fegefeuer verkürzen kann. 21. Jahrhundert, aufgeklärte Gesellschaft, das passiert im Norden. Ich bin dort zufällig an eine Adresse gekommen von einem holländischen Missionar. Darf ich das noch kurz erzählen? Wir haben ja unsere Küche renoviert. Da war ein Lehrling von der Nemo-Schreinerei, das ist eine christliche Schreinerei, hier irgendwo in Tockenburg. Okay? Dieser junge Mann kam jeden Tag zu uns, Lehrling, Stift, oder wie man dem sagt, hat immer gearbeitet und hat so ein bisschen gebrochenes Schweizerdeutsch gesprochen. Hab gewusst, er hat einen Vater, der ist Holländer. Und der ist in Spanien unterwegs. Mehr habe ich nicht gewusst. Bevor ich weggefahren bin, habe ich eine Adresse bekommen von Deutschland. Ich soll dort unbedingt diesen Mann besuchen. Unbekannt für mich. Gut, ich fahre dorthin, mitten in der Wüste, Freunde. Wirklich. La Rioja, die Gegend von La Rioja. Guter Wein, kann ich empfehlen. Kommen dorthin. Meine Frau und ich steigen, also wirklich, noch einmal, mitten in der Wüste, 100 Kilometer unterhalb von Bilbao, trockene Gegend, kleines Dorf, steige aus dem Auto, kommt eine junge Frau auf mich zu, 35, sagt, woher kommen Sie? In Englisch. Und weil mein Englisch nicht so gut ist, habe ich gesagt, könnten wir auf Spanisch umstellen. Und dann sagt sie in Englisch zu mir, ich verstehe ziemlich gut, du, mein Spanisch ist nicht so gut, woher kommst du überhaupt? Ich komme aus der Schweiz, habe ich gesagt. Ach so, aus der Schweiz. Dann hat sie in Schweizerdeutsch mit mir gesprochen und hat gesagt, ich komme aus Herisau. Ich komme aus Walzenhausen. Und dann hat sie mich gefragt, ja, woher komm, was ist für eine Organisation, vertrittst du? Ich habe gesagt, ich bin von Movida. Movida? Wow, wir beten schon wochenlang, dass wir einen Kontakt bekommen zu Movida. Weil der Sohn von unserem Chef arbeitet bei euch in Movida als Lehrling Schreinerei. Ach so, das ist dieser kleine Bub da, der bei uns immer Mittag isst. Ja, der Vater, dann hat sie sofort angerufen. Leiter, komm mal vorbei, hier ist der Gründer von Movida und der möchte dich treffen und etc. Dann kommt das Ehepaar. Wisst ihr, was für ein verrücktes Projekt der gute Mann hat? Der hat ein Kloster aufgekauft. Ein Kloster. Leute, ich habe geweint, als ich in dieses Kloster ging. 1960 haben sie es zugemacht. Keine Schwestern, keine Nonnen mehr. Aber alles haben sie hinterlassen, die Nonnen. Du, ich habe die Briefe gesehen, die sie geschrieben haben. Die Beichtbriefe. Ich bitte Gott um Vergebung, dass ich aus dem Fenster geguckt habe. Du, da ist mir...
an diesen Menschen angezogen. Die durften nie raus. Nur schwer krank wurden sie von der, wie sagt man denn, von der Obermutter, Oberin begleitet zum Arzt. Ein Leben lang hinter Mauer. Und jetzt, ich habe die Briefe gesehen von Madre Teresa, Calcutta. Wer ist das in Deutsch? Mutter Teresa. Die hat das alles gewusst. Ich habe Briefe gesehen, geschrieben vom Papst aus Rom. Dürfen wir diese schweren Kleider umwechseln im Sommer in luftigere Kleider? Der Papst selber nicht genehmigt. Und dieses Kloster ist heute leer. Mit einem riesen Garten dazu. Dieser holländische Missionar kauft dieses Kloster auf. 180.000 Euro. Bitte, Schweizer, das ist nichts. Ein Riesending. Und baut das jetzt um in eine christliche Gemeinschaft. Für all diese Pilger, die vorbeikommen, da haben sich schon welche bekehrt. Licht, Licht kommt hinein in diese Dunkelheit. Versteht ihr? Mitten im 21. Jahrhundert, nur 1.500 Kilometer von hier entfernt. Gott ist immer noch auf dem Plan, haben wir doch früher gesungen. Und alles, alles ist ihm untertan. Aber da brauchen wir Arbeiter, da brauchen wir Latinos, die mithelfen. Der ist ganz alleine. Seine Kinder gehen in eine spanisch sprechende Schule in diesem kleinen Dorf. Gewaltig, was Gott tut mit Menschen, die bereit sind, alles loszulassen. Jetzt komme ich zum eigentlichen Bibeltext, okay? Es wird kurz sein, kurz. Drei Dinge im Leben von Paulus, einem reifen Mann, okay? Drei Dinge, nicht als wären das die einzigen drei Dinge, die das Leben von Paulus, meine ich, sehr gut charakterisieren. Diese drei Dinge decken nicht alles ab, was geistliches Leben ist, aber sie gehören irgendwie so zu einem Fundament dazu eines christlichen Lebens. Sie oder ihr wisst, was oder wer Paulus war. Er hat in der Apostelgeschichte Kapitel 9, 15 hat er eine ganz besondere Mission von Gott bekommen. Doch der Herr sagte, Apostelgeschichte 9, Vers 15, geh nur hin, denn gerade ihn, Paulus, habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ein Mann mit einem ganz klaren Auftrag. Diese Absicht von Gott ist hineingraviert worden in das Herz von Paulus. Gott dachte darüber nach und hat es dann im Herzen von Paulus vertieft. In Kapitel 13, wenige Kapitel danach, lesen wir, als sie einmal für einige Zeit fasteten, das ist die Gemeinde in Antiochien, und sich ganz dem Gebet widmeten, sprach der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Am Anfang steht da Gott mit einem Plan. Und dann fängt die Arbeit an. Und sie werden ausgesandt. Das erleben wir heute noch. Das ist dann die erste Missionsreise gewesen. Verkündigung vom Wort Gottes, Gründung von Gemeinden in ganz oder in vielen Teilen Asiens, Europa. Die Arbeit fängt langsam an und wird ausgedehnt bis nach Rom und einige denken heute bis nach Spanien. In Römer Kapitel 15 lesen wir ab Vers 19 Folgendes. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Heiligen Geistes, so habe ich von Jerusalem aus in der ganzen Gegend die Botschaft des Messias bekannt gemacht, bis an die Grenze von Illyrien. Das war die Leidenschaft von Paulus. Jesus bekannt machen. Und die erste Missionsreise von ihm, das war ein zaghafter Anfang. Es war eine kurze Reise. Können Sie heute Nachmittag mal zu Hause durchlesen und ein bisschen studieren. Es gibt viele Weltkarten dazu auch. Sie besuchten hilfsbedürftige Orte. Es war eher ein schwaches Team. Einer davon in Kapitel 13, Vers 13, verlässt das Team. Hier trennte sich Johannes von ihnen und kehrte wieder nach Jerusalem zurück. Das war ein eher schwaches Team. Aber jetzt redeten sie und sie predigten das Wort und die Heiden kehrten sich von ihren Göttern, von ihren Taten, von ihren Gewohnheiten hin zu Gott. Und es entstehen kleine Gemeinden. In Kapitel 14 können wir lesen miteinander, 14, 26, dass die paar Jungs nahmen ein Schiff zurück nach Antiochien, wo man sie in der Gnade Gottes für die Aufgabe anvertraut hatte, die nun von ihnen erfüllt worden war. In Antiochien angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott durch sie getan hatte. Das ist das klassische Bild von einem Missionar, der geht für 4 Jahre raus, früher auf jeden Fall. Dann kommen wir heim und erzählen in der Gemeinde, was Gott alles getan hat. So, ich würde mal sagen, eine tolle Zwischenbilanz. Dann gingen sie zurück und organisierten die zweite Reise, zusammen mit Silas. Können wir lesen in Kapitel 15, Vers 36. Da steht geschrieben, und einige Zeit später sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und all die Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir sollten sehen, wie es den Geschwistern dort geht. Zweite Reise. Und die gingen ein bisschen länger als die erste. Sie wollten alle Gemeinden besuchen und neue gründen. Und dann lesen wir in Kapitel 16, Vers 5, so wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und die Zahl der Christen wuchs täglich. Eine, wie schon gesagt, eine tolle Zwischenbilanz. Ich würde meinen, ein gutes Aushängeschild für jede Missionsgesellschaft. Erfolg auf dem Missionsfeld. Und dann lesen wir in Kapitel 16, Vers 6, nur einen Vers weiter. Und danach zogen sie weiter durch die phrygisch-galatische Landschaft, denn der Heilige Geist hatte ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asia zu tragen. Das müssen wir jetzt kurz verstehen. Diese Leute in Phrygien, das waren nicht nur Heiden, sondern das waren praktizierende Okkultisten. Da war eine absolut schreiende Not, eine sehr bedürftige Gegend, geistlich arm. Davor stand Paulus. Eine Gegend wie Nordspanien, die dringend auf Hilfe angewiesen ist. Und jetzt sagt Gott zu Paulus, denn der Heilige Geist hatte ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asia zu tragen. Als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber durch seinen Geist erlaubte ihnen Jesus das auch nicht. Also, Freunde, wie fühlt sich ein Mann mit Berufung an, der mit einem klaren Auftrag ausgestattet ist, ein brennendes Herz für Jesus hat und vor weit offenen Türen steht, alles bereit, um Jesus zu verkündigen, und plötzlich hörst du die Stimme von Gott: Tu es nicht. Darf ich ganz schnell dazu aus 1. Korinther lesen, Kapitel 9, Vers 16. Denn wenn ich die gute Botschaft verkünde, das ist das Herz von Paulus, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ich muss sie predigen. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Und jetzt steht er vor einer ganzen Provinz und Gott sagt ihm: Tu es nicht. Das war das Herz von Paulus. Apostelgeschichte 17, Vers 16 sagt: Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, stellte er fest, dass die Stadt voll von Götzenbildern war. Das empörte und erschütterte ihn im Innersten. Das war Paulus. Ein Herz, das für Verlorene brannte. Ein Herz, das volle Bereitschaft, volle Hingabe war. Und nun sagt der Heilige Geist zu ihm: Sei still. Nun, Paulus ist nicht irgendeiner, das ist ein ganz spezieller Mann. Mit dem Heiligen Geist versiegelt, berufen, von Gott ausgerüstet, der hat die Geschichte geprägt. Und nun sagt Gott zu ihm: Sei still. Sein Herz reagierte bestimmt ganz anders. Verstehen Sie? Versteht ihr? Unser Herz sieht die Not. Unser Herz rebelliert gegen die Stille. Unser Herz will handeln. Aber christliches Wachstum, christliche Reife hat damit zu tun, dass ich die Stimme meines Herzens und der Stimme
vom Heiligen Geist lerne zu unterscheiden. Unser Herz redet oft sehr viel. Man sagt, ich fühle doch den Puls unseres Fleisches. Der normale Christ, am Anfang alles Herz, macht überall mit, erzählt jedem von Jesus. Mose, gutes Beispiel dafür. Hört auf den Impuls seines eigenen Herzens. Aber hier müssen wir lernen, lass dich nicht durch die Begeisterung deines eigenen Herzens führen. Ein Zeichen, die erste tiefere charakterisierte Eigenschaft von Paulus ist, ein Zeichen von Wachstum ist, wenn ich lerne zu unterscheiden, was meine innere Gefühlsbewegung ist und was Gottes Stimme in meinem Leben ist. Die Stimme von Gott zu unterscheiden von der Stimme meines eigenen Herzens. Wenn Paulus sich hätte führen lassen oder sich hätte treiben lassen durch sein eigenes Herz, hätte er sehr wahrscheinlich nie diesen Erfolg gehabt. Versteht ihr? Gott ruft mich nicht da, wo es nötig ist, sondern wo er mich haben will. Sehen wir auf die Not, dann wissen wir nicht, wo wir anfangen sollen. Gott redet in der Stille zu dir und sagt dir, das ist dein Ort. Dein Herz sagt, ich will die Welt retten. Und Gott sagt, die habe ich bereits gerettet. Wie Marionetten standen sie unter dem Kreuz, als Gott durch seinen Sohn diese Welt gerettet hat. Gott stellt dich, stellt mich an einen ganz bestimmten Ort, an eine ganz bestimmte Aufgabe. Die Stimme der Begeisterung ist nicht immer von Gott. Die Stimme der Gefühle ist nicht immer von Gott. Die Stimme der Leidenschaft ist nicht immer von Gott. Die Stimme von Gott hört man in der Stille. Lerne diese Stimme von den anderen Stimmen zu unterscheiden. Das hat mit geistlicher Reife etwas zu tun. Vieles ist wichtig, aber nicht unbedingt notwendig. Viele Impulse unseres Herzens sind nobel und gut gemeint, aber nicht alles Wichtige, alles, was nobel ist, alles, was gut gemeint ist, ist unbedingt von Gott. Ich weiß nicht, wie Paulus in dieser Nacht zu Bett gegangen ist. Wir lesen in der Apostelgeschichte 16, Vers 19 bis 23. Und als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Behörden ihren Sitz hatten. Sie führten sie den beiden Stadtobersten vor und sagten, diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Hört gut zu, sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen. Das ist der erste Kulturschock, den ich in der Bibel lese. Könnte übrigens auch hineinpassen in das 21. Jahrhundert.
Als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Paulus und Silas halfen einer Frau und die Herren dieser Frau blieben ohne Verdienst, ohne Geld. Und daraus resultierte ein transkulturelles Problem. Die wollen Sitten einführen, die wir nicht dulden. Also ab ins Gefängnis. Vers 20. Diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen. Hier reden wir nicht vom Geschäft. Hier redet man nicht von dieser Frau. Sondern da redet man, die gehören zu einer Kultur, zu einer Rasse und die anderen zu einer anderen Kultur, zu einer anderen Rasse. Da geht es nicht um das Evangelium, sondern das ist die Differenz zwischen zwei Kulturen. Sitten, die wir nicht gewohnt sind, Sitten, die wir nicht annehmen können, Gewohnheiten, die wir nicht dulden. Und dann die Strafe dafür, ab in den Knast. Freunde, die Strafe steht zu keinem Vergleich zu dem, was sie gemacht haben. Die halfen einer Frau und endeten als nationale Gefahr. Und es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Also, das Erste, lerne die Stimme von Gott zu unterscheiden von deiner eigenen Herzensstimme. Das geistliche Reife. In der Stille hörst du Gott, Gottes Stimme. Und deine eigene wird verstummen. Das Zweite, was wir hier lernen, ist, die Treue zu Gott hängt nicht ab von meinen äußeren Umständen. Das ist so wichtig. Ich bin zwar ungerecht behandelt worden, aber das wird meine Treue zu Gott nicht beeinflussen. Die haben gebetet und Loblieder gesungen. Freunde, wenn die nur gebetet hätten, dann hätte es vielleicht sich so angehört. Ja, lieber Gott, warum sitzen wir hier im Gefängnis? Lieber Gott, hol uns doch bitte hier wieder raus. Lieber Gott, siehst du nicht diese Ungerechtigkeit, die mir widerfährt? Aber das Loben zur gleichen Zeit öffnet die Vertikale. Weg von meinen Problemen zu Gott. Beten und loben, easy, leicht, wenn alles glatt läuft. Am Sonntagmorgen, Sonntagabend. Aber es ist ein Zeichen innerer Reife. wenn ich es in schwierigen Umständen auch mache.
Lerne die Stimme von Gott zu unterscheiden von deiner eigenen Herzensstimme. Lerne, dass die Treue zu Gott nicht abhängig ist von äußeren Umständen. Der letzte Punkt, Vers 26. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Und gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Dann kommt diese Geschichte, oder? Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Der dritte Punkt. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Hey, dieser Mann hat gewartet auf diesen Moment. An Ketten gebunden, gebetet und Gott gelobt. Und dann ist das Wunder passiert. Und dann hat Paulus gesagt, this is my moment. Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet. Man kann das richtige Wort zur falschen Zeit gebrauchen. Ich kenne das aus meinem Leben. Weißt du, wenn du deine eigenen Geschwister kurz nach deiner eigenen Bekehrung auch bekehren willst, da kannst du unter Umständen mehr kaputt machen als heilen. Jahre sind vergangen. Jahrzehnte, bis ich mit meinen beiden Brüdern über Jesus reden konnte. Nur weil ich ihnen damals mit 19 Jahren ein Buch auf Weihnachten geschenkt habe mit dem Titel Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ich weiß es noch. Unsere älteste Tochter, sie hat uns jetzt gerade besucht mit ihrer Familie. Gläubig unterwegs, in einer Gemeinde eingebunden in der Nähe von Frankfurt. Sie war 12, 13 Jahre alt. Wieder hat Papa und Mama entschieden, umzuziehen. Von Chile nach Argentinien, über die Anden, mit einem Lastwagen, über 3000 Meter Höhe. In ein Land, in eine Stadt, wo sie niemand gehabt, 12 Jahre, anfangs Teenageralter. Sie ist in eine absolute Krise gekommen. Und sie hat mir einen Brief geschrieben. Papa, ich weiß nicht, ob ich noch weiterleben will. Mit 12 Jahren. Ich habe sie für 3 Tage aus der Schule genommen. Und wir haben lauter schöne Dinge gemacht miteinander. Heute sagt sie, Papa, das war für mich die Rettung. Keine Worte. Kein du sollst, du musst. Warum tust du nicht? Einfach bei ihr sein. Es gibt Momente im Leben.
Das sind unsere Worte zu viel. Lerne, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu gebrauchen. Also, zuerst Kapitel 15, heiße Diskussion, Vers 39 vom gleichen Kapitel, dieser Streit zwischen den Teammitgliedern von Paulus, mit ihm selber auch, Kapitel 16, der Heilige Geist erlaubte nicht, dann das Problem mit der Frau, schlussendlich hören sie auf im Gefängnis, dann ein Erdbeben, so nach dem Motto, Herr, was jetzt noch? Was hat das alles für einen Sinn? Aber Paulus hat in dieser Situation ausharrend im Gefängnis diesen Moment abgewartet. Die richtige Botschaft zur richtigen Zeit. Ich möchte das euch mit auf den Weg geben. Es gibt Zeiten des Weinens. Und dann weine, dann ist das gut so. Es gibt Zeiten des Lachens. Und dann lache. Das hat mit Glauben nicht viel zu tun. Wir müssen lernen miteinander. Geistliche Reife erlangen miteinander, damit ich dann besser und besser lernen kann, die Stimme Gottes von meiner eigenen Herzensstimme zu unterscheiden. Und dass ich lerne, die Treue zu Gott, die ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Und wir miteinander lernen, dass es eine richtige Botschaft zur richtigen Zeit gibt. Gott möge uns helfen. Ich möchte noch kurz beten. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort. Es ist immer wieder eine neue Fundgrube. Es ist immer wieder etwas, wo wir neu lernen können im Leben mit dir. Das möchte ich auch in meiner persönlichen Lebenssituation weiter lernen. Stille sein. Zur richtigen Zeit das richtige Wort. Treu bleiben, dort wo es auch nicht einfach wird, dass ich lerne, immer wieder in der Stille auf dich zu hören, deine Stimme zu hören, sie unterscheiden kann von meiner eigenen Herzensstimme. Danke, dass wir auch heute auf diesem Weg mit dir, unserem Rabbi, unterwegs sind, um dir ähnlicher zu werden.